Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens. Mein Gast heute ist Christine Thielemann. Sie ist Trompeterin, Dozentin, Autorin, Podcasterin und publiziert unter anderem Unterrichtsliteratur für Trompete. Sie lebt mit ihrer Familie in der Schweiz und ist im gesamten deutschen Sprachraum auf Achse. Der Kalender auf ihrer Webseite vollmotiviert.com zeigt an, bei welchen Musikschulen, Hochschulen und Kongressen sie gerade präsent ist. Ihr Elternratgeber »Jedes Kind ist musikalisch« ist ein Erfolgstitel und wurde sogar ins Chinesische übersetzt. Christine, wir wollen heute einen Blick in deinen Maschinenraum werfen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, lieber Gerald Mertens. Herzlichen Dank für die Einladung und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Klangvoll.
Ja, gern geschehen. Wir suchen ja immer Protagonisten, die so mitten aus dem Leben des Musikbetriebes kommen. Du hast Orchestermusik, Trompete und Musikpädagogik in Lübeck studiert, meiner Geburtsstadt, warst schon neben dem Studium unter anderem bei den Münchner Philharmonikern im Orchester der Deutschen Oper und schließlich auch bei den Lübecker Philharmonikern unter Vertrag. Warum hast du nicht weiter im Orchesterkarriere gemacht, sondern bist in die musikpädagogische Selbstständigkeit gewechselt?
Ich hatte ja schon während meiner Zeit im Orchester immer gespürt, dass ich wahnsinnig gerne unterrichte und irgendwie auch ein Händchen dafür habe. Ich hatte damals schon 2 Probespiele gewonnen und mehrere Jahre Orchesterdienst gemacht, als ich mich für Musikpädagogik eingeschrieben habe. Und mein Ziel war ja damals nicht, meinen Job im Orchester in den Nagel zu hängen, sondern ich habe gedacht, dass ich einfach gerne mehr über diesen Background wissen würde, wie man so richtig gut unterrichtet. Ja, das kam dann zwar im Studium gar nicht so explizit rüber, um das mal vorsichtig zu sagen, aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Ich habe also dieses Studium zunächst neben meinem Orchesterdienst gemacht. Ich war damals gerade im Probejahr bei den Lübecker Philharmonikern und als ich dann auch das Musikpädagogik-Diplom in der Tasche hatte, dachte ich, ja, hey, super, Probejahr bestanden, feste Stelle bis zur Rente und ein Papier, auf dem draufsteht, dass ich unterrichten kann, läuft bei mir. Ja, und dann habe ich einen Mann kennengelernt, meinen Mann später, auf einer Fortbildung für Barocktrompete. Er ist ja eigentlich Ingenieur bei einer Schweizer Textilmaschinenfirma, spielt aber wirklich sehr gut Barocktrompete, sammelt Notenmanuskripte aus der Barockzeit und veröffentlicht auch so einiges. Und ja, dann war aber klar, Fernbeziehung Lübeck-Schweiz, das ist nicht so optimal. Dann bin ich ganz klassisch in die Babypause gegangen. Ich habe mich für 2 Jahre bei den Lübecker Philharmonikern in die Elternzeit verabschiedet und bin hierher in die Schweiz ans Bodensee-Südufer gezogen. Der Kanton heißt Thurgau, kennt man vielleicht von der Rebsorte Müller-Thurgau. Und ja, natürlich, ich hätte so eine Elternzeit auch mit einem 2. Kind, was dann kam, noch ewig rausziehen können. Aber ich wollte es auch für meine beiden Kollegen aus der Trompetengruppe ja einfach möglichst smooth machen. Klar, wahrscheinlich schlecht für meine Rente und auch in Sachen Krankenversicherung teurer, aber ich wollte, dass sie einfach wieder gut planen können in ihrer Gruppe. Also habe ich beide angerufen, habe gesagt, dass ich nicht mehr zurückkommen werde, dass das Kantinenbier heute Abend auf mich geht und ja, dass ich morgen die Kündigung an die Geschäftsleitung schicken werde. So, Punkt. Und dann saß ich hier in der Schweiz. Ja, die Leute stellen sich das oft so rosig vor, schmeckt alles nach Schokolade oder zumindest nach feinem Käse. Die Menschen verdienen gut, die Luft ist sauber, Züge pünktlich. Ja, was ja in Sachen SBB, also Schweizer Bundesbahn, auch wirklich stimmt. Und ja, und Heidi und Geißenpeter steppen hier die Berge hoch und runter. Die Schweiz, die ist ja Meisterin darin, sich gut zu präsentieren, muss man sagen. Es gibt natürlich wirklich viele tolle Dinge in diesem kleinen, wunderschönen Land. Aber, und jetzt kommt wirklich ein großes Aber, gerade in den ja eher ländlichen Regionen ist das Frauenrollenbild, ja gut, wir fast vergessen, dass es sowas gibt, ne? Aber das Frauenrollenbild ist sehr traditionell, um das mal vorsichtig zu formulieren. Also da ist vom System her ja für eine Frau mit Kindern das Hausfrausein angedacht. Also Kinderbetreuung ist astronomisch teuer oder praktisch nicht verfügbar. Ja, und bis vor kurzem war zum Beispiel sowas wie Mittagstisch hier in der Schule ein absolutes Fremdwort. Und dann waren so in erreichbarer Nähe auch keine Stellen im Orchester frei, ja, für die ich mich interessiert hätte. Das heißt, Probespiel fiel ja auch erstmal aus. Ich hatte damals schon für den Schott Verlag geschrieben, aber lange nicht so in dem Umfang, wie ich das heute mache. Also habe ich erstmal angefangen, mehr zu schreiben und mehr zu publizieren. Du hattest ja gerade schon das eine oder andere genannt. Ich habe ein bisschen bei den drei umliegenden Profiorchestern gemuckt, aber ich wollte halt ganz gerne auch ein festes Einkommen, mindestens so viel weiter in die Rentenkasse einzahlen wie bis anhin bei den Lübecker Philharmonikern. Ja, und so habe ich zusätzlich an der Musikschule angefangen und das, muss man sagen, wäre ohne Musikpädagogik-Diplom hier gar nicht möglich gewesen, weil man zum einen ohne diesen Schein gar keine Chance im Bewerbungsverfahren hat, Orchestererfahrung hin oder her, und zum anderen, weil die Eingruppierung bei der Bezahlung dann auch deutlich unter dem normalen Tarif liegt. Mit Musikpädagogik, Diplom, Bachelor oder Master, da ist man hier eingruppiert wie die Primarlehrpersonen, das heißt hier so, und Grundschullehrerinnen und Lehrer. Und das ist wirklich echt ein sehr, sehr ordentlicher Verdienst. Daher, und das wird vielleicht in Deutschland überraschen, ist die Arbeit an einer Musikschule hier auch wirklich finanziell attraktiv und wird sogar oft einer Orchesterstelle vorgezogen. Ja, und dann kamen noch diese Musikpädagogik-Bestseller hinzu, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe. Und jetzt habe ich so ein Arbeitspatchwork aus Musikschule, Orchestermucken und Fortbildungsdozentin, weil, wenn du eine gute Publikation raushaust, wollen die Menschen dich kennenlernen und wenn die Kurse noch dazu geliebt werden, so wie bei Voll motiviert der Fall, dann ist der Veranstaltungskalender voll. Und dann kam eben noch das Podcasten hinzu und ja, mittlerweile gibt es Voll motiviert eben auch als größten deutschsprachigen Musikpädagogik-Podcast.
Ja, da ist die Schweiz sehr preußisch, ne? Man braucht einfach ein Diplom mit einem Stempel drauf, ansonsten wird das nichts. Also das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. In der Schweiz offenbar eine andere Welt als in Deutschland, weil in Deutschland gibt es ja schon die doch deutliche Bestrebung und das fordern junge Menschen, junge Familien auch ein, dass das besser wird. Aber offenbar in der Tat hätte man im deutschen Sprachraum ja gar nicht solche großen Barrieren vermutet, ne? Ja, dann lassen wir noch mal kurz in die Musikhochschule reinschauen. An der Musikhochschule gibt es ja traditionell so etwas wie eine instrumentale Dreiklassengesellschaft. Also an erster Stelle steht ja bei der Aufnahmeprüfung die Aufnahme in die Meisterklasse oder in die Orchesterklasse. Wer es dahin nicht schafft, aber halbwegs Klavier spielen kann oder vielleicht auch noch gerade ausreden kann, der wird in die Schulmusikabteilung überstellt. Und an dritter Stelle folgt dann schließlich die Musikpädagogik. Woran liegt das? Warum ist das so noch so aufgeteilt?
Drei-Klassen-Gesellschaft. Das hast du schön formuliert, Gerald. Ich habe das auch so erlebt bei den Feedbacks in der Aufnahmeprüfung, dass da schon bei diesem Auswahlverfahren so eine Art Abstempeln vielleicht passiert, so eine Eingruppierung. Das ist sicher wohlmeinend, also das ist ganz sicher nicht böswillig. Aber wer auf Top-Niveau war auf dem Instrument, der wurde für Orchestermusik Meisterklasse aufgenommen. Wer nicht so top war, der wurde eben für Musikpädagogik aufgenommen. Und wer nicht top war, aber zum Hauptfach Klavierspielen und konnte und dann noch gutes Auftreten, du hast es gerade schon gesagt, der war für Schulmusik drin. Also natürlich sehr viel Klischee dabei und verkürzt dargestellt. Ich bin jetzt rückblickend nicht so sicher, ob das so viel Gutes vollbringt, wie seitens der Hochschule geplant und ob wir das auch auf Dauer so weitermachen sollten. Denn zum einen wird fast jeder irgendwann unterrichten und gerade von Menschen, die eben auch beruflich im Orchester spielen, erwartet man nicht nur eine instrumentale Hochleistung im Orchester, sondern eben auch eine hohe Unterrichtsqualität. Das wird im Fachlichen und im Menschlichen ja auch oft geliefert. Die Pädagogik, die kommt dann meistens aus dem Bauch heraus, das pädagogische Bauchgefühl, was ja auch in Ordnung ist. Aber meine Meinung, es macht total Spaß, neben der Hochleistung als Orchestermusiker, Orchestermusikerin, eine Hochleistung in der Pädagogik zu vollbringen. Und ja, Musikpädagogik finde ich gerade mit dem Hintergrund als Orchestermusikerin einfach zu erlernen. Und auch noch wahnsinnig spannend. Zudem öffnet sich dann ja auch beim Arbeitsplatz im Orchester oft eine ganz neue Tür. Und Dreiklassengesellschaft zum Zweiten. Das ist jetzt wirklich ein Punkt, der vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Was macht es denn mit jemandem, der in Anführungszeichen nur für Musikpädagogik aufgenommen wird? Der nicht im Hochschulorchester spielt, weil das ja für die Hauptfächler da ist, der nicht oder nur wenig für Mucken gefragt wird, weil er ja nicht den Stempel Hochleistung, sondern nur Pädagogik hat, dem auch innerhalb der Hochschulhackordnung das Gefühl gegeben wird, ist jetzt nicht so entscheidend, was du machst. Den Hochschulwettbewerb, den gewinnen die Orchestermusikstudierenden. Da fragt dich der Prof gar nicht für, ob du daran teilnehmen willst. Die tauchen dann auch auf den Social-Media-Accounts der Hochschule auf. Die Hauptfächler, wenn sie ein Probespiel für einen Praktikumsplatz oder für eine Stelle gewonnen haben. Du bekommst in diesem Studiengang weniger die Möglichkeit, hochwertige musikalische Erfahrung zu machen. Und dir wird natürlich nicht böswillig und ja auch oft unterbewusst vermittelt, dass du in Sachen instrumentales Können echt die zweite Wahl bist. Das sind dann häufig Menschen, die jetzt an den Musikschulen sitzen, die fast ihr ganzes Studium über gehört haben, dass ihre Arbeit weniger wertgeschätzt wird und dass es so eine Trennlinie zwischen ihnen und der, naja, wollen wir sagen, in Anführungszeichen, echten Kunst gibt. Und mit diesem Mindset gehen dann viele auf Kinder und Jugendliche los, die sie unterrichten. Und das wirklich Schlimme daran ist, es ist ihnen gar nicht mal bewusst, dass sie das so weitergeben. So nach dem Motto, das Berufsbild ist, Musikpädagogik ist weniger wert, wir sind es nicht wert, wir können das nicht so gut. Denn ja, schlechter bezahlt wurden sie ja bis anhin in Deutschland sowieso. Aber ja, das ändert sich ja wegen des Fachkräftemangels gerade. Aber lieber Gerald, das ist jetzt pauschalisiert. Es gibt immer Unterschiede. Und ich erlebe das nur vielfach bei den Fortbildungen, wenn ich an Musikschulen zu Gast sein darf und dann im Kollegium eben genau diese Haltung spüre. Das sitzt bei vielen ganz, ganz tief und das ist wie so eine Art Verletzung, die diese Menschen mit sich herumtragen. Ich war nicht gut genug und deshalb muss ich hier in der Musikschule sein. Und das, wo Musikpädagogik, sind wir doch mal ehrlich, ein wahnsinnig sinnstiftender, wichtiger Beruf ist, der die Motivation beflügeln kann und mit jedem Jahr, wo man in diesem Beruf ist, auch spannender wird. Ich meine, wir bilden an den Musikschulen nicht weniger als die nächste Generation der Musikerinnen und Musiker aus. Der Musikfans, kompetente Konzertbesuchende, zukünftige Politiker, die vielleicht auch irgendwann mal über die Zuschüsse zur Kulturpolitik entscheiden. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass man dringend die Chancen sehen sollte, die in einer Kombination der Fächer Orchestermusik und Musikpädagogik liegen. Das hat man ja auch in der Corona-Krise gesehen. Da kommt mal so ein kleines Virus um die Ecke und schon ist dein Job als Orchestermusikerin quasi auf Eis gelegt. Dass diese Zeit für viele Orchester noch einigermaßen glimpflich gelaufen ist. Ich meine, Beat Fehlmann in Ludwigshafen natürlich mal wieder die Goldmedaille abgesahnt hat mit seinen Abo-Zahlen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Beat, an dieser Stelle. Und übrigens auch eine tolle Podcast-Folge hier von Klangvoll, die man sich anhören sollte. Ja, und viele Orchester auch gute Formate gefunden haben, sich echt abgestrampelt haben und nun weiterfinanziert werden. Hey, das ist ein ganz großes Glück für uns alle. Aber sind wir mal ehrlich, das hätte auch anders laufen können. Der Job ist weg. Was kannst du noch? Ja, du kannst dein Instrument auf sehr hohem Niveau spielen. Wie schwer ist es wohl, auch die pädagogischen und didaktischen Grundlagen zu lernen? Es ist einfach, genau. Und es macht Spaß, diese Hintergründe zu kennen.
Also von dir ein ganz klares Plädoyer, die Musikpädagogik einfach mal ein bisschen mehr wertzuschätzen, auch sich selbst als Musikpädagoge mehr wertzuschätzen. Das kann ja vielleicht ein guter Hinweis auch für diejenigen Hörerinnen und Hörer sein, die aus der Strecke kommen. Schauen wir mal in die aktuelle Musiklandschaft. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung und des Deutschen Musikrates fehlen in Deutschland 28.000 Schulmusiklehrkräfte, also in den Grundschulen wohlgemerkt, 28.000. Das ist ein dramatischer, also wirklich dramatischer Fachkräftemangel. Spürt man das auch an den Musikschulen? Spürt man das auch in der Musikpädagogik, dass Kinder mit einer geringeren musikalischen Vorbildung, mit weniger singen können, weniger Grundfertigkeiten an die Musikschulen kommen, in den Instrumentalunterricht?
Fachkräftemangel, da sagst du was. Lass mich so antworten. Ich war im Mai als Dozentin mit voll motiviert auf dem Landesmusikkongress in Rheinland-Pfalz. Und da bin ich am ersten Abend in eine Diskussionsrunde Schulmusik reingestolpert. Ich muss gestehen, ich hatte mich im Stockwerk geirrt und saß da nun zwischen lauter, ja, Studienrätinnen und Menschen, die mit zweitem Vornamen Sonatenhauptsatzform heißen. Also dachte ich zumindest. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie bei denen nicht nur das Dach brennt. Die haben kaum Nachwuchs unter den Lehrkräften. Und ja, die werden bestenfalls ausgewählte Gymnasien mit neuem Lehrpersonal bestücken können. Also nichts gegen Menschen, die einen Job fachfremd machen, aber da war jemand anwesend, der uns allen gezeigt hat, was es für die Musik bedeuten kann, wenn da eben wohlmeinend fachfremd unterrichtet wird. Diese Person meinte, die Kinder und Jugendlichen, die sie unterrichten würde, die würden mit jedem Jahr dümmer und unmotivierter. Okay, da waren wir natürlich schon mal alle wach. Als Beispiel hat sie dann angeführt, sie hätte mit einer 8. Klasse 4 Wochen lang den Notenschlüssel vergeblich zeichnen geübt. Ich glaube, sie meinte den Violinschlüssel. Ich war jedenfalls schockiert. Überleg mal, 4 Wochen mit 8-Klässlern. Ist sie nicht auf die Idee gekommen, dass es wenig Lust auf Musik macht, wenn man einen Violinschlüssel zeichnen kann und dass 8-Klässler wahrscheinlich im kompletten Bore-out waren bei so einer Aufgabe? Sie wahrscheinlich der Meme auf TikTok. Naja, hey, wir brauchen auch in der Schulmusik richtig gute Leute, die wissen, was an der Musik faszinierend ist und wie man das für Kinder und Jugendliche rüberbringt. Ich vermute einfach schwer, dass das Fach entweder eingestampft werden muss und wie in Bremen einfach irgendwie im Cluster ästhetische Fächer verschwindet. Dort ist es auf Grundschulebene jetzt so, dass du entweder Musik, Sport oder Kunst haben musst. Und ja, angenommen, du wärst jetzt Primarlehrerin, was würdest du wählen? Ich meine, wenn du fachfremd unterrichten müsstest, also ich würde Sport wählen, raus mit den Kids, Bewegung, austoben, denn die sitzen ja ohnehin schon viel zu lang in den Schulen, also weg mit der Musik, das ist ja auch viel vorbereitungsintensiver, wenn du es eben nicht studiert hast. Ja, und das hat eben Konsequenzen für unsere Musikwelt, denn wer besucht Konzerte? Wer singt im Chor? Wer stimmt in der Politik für die Zuschüsse für die Orchester, wenn du über 4 Wochen gezwungen wirst, Violinschlüssel zu malen? Entschuldige bitte, dass ich das so schroff sagen muss. Das Dach brennt nicht mehr. Die Hütte ist abgebrannt. Zumindest vielerorts in der Schulmusik. Das müssen wir uns mal ganz klar vor Augen führen. Auch jeder, der beruflich in einem Orchester spielt und der denkt, naja, mein Orchester, das bringt mich schon irgendwie bis zur Rente. Entschuldigung, was ist denn das für eine Motivation? Wir haben hier nicht mehr und nicht weniger als ein immaterielles Weltkulturerbe an die nächste Generation weiterzugeben. Ich meine, da sind Beethoven, Mozart, Haydn, Bach, Brahms. Und ja, fügt die Komponisten an, für die ihr brennt. Ich meine, stell dir mal vor, es ist dein letzter Tag auf dieser Welt und du solltest für deine Nachwelt zusammenfassen, was du für die Musikwelt getan hast. Was würdest du sagen? Was wird, ich meine, angenommen, es wäre unsere Beerdigung, was wird über uns gesagt werden? Ja, er oder sie hat immer wunderschöne Konzerte gespielt und damit Menschen zu Tränen gerührt. Ja, das ist total gut für die, die den Weg ins Konzert gefunden haben, für die, die du zu Tränen gerührt hast mit deiner Musik. Und für alle anderen? Und ja, man muss nur mal sagen, das ist der überwiegende Teil der Bevölkerung, der uns mit unserer Klassik als Nische sieht, für die wir absolut keine Relevanz haben. Das ist jetzt sicherlich nicht populär, das zu sagen, und du kriegst bestimmt auch Fanpost oder ich kriege vielleicht Fanpost. Naja, aber ich meine, überleg mal, sowas wie Beethoven hat für viele Menschen keine Relevanz. Ich finde das unvorstellbar. Entschuldige bitte, wenn ich mich in Rage rede, aber das kann so einfach echt nicht bleiben. Siehst du mal, ich bin auch viel zu unruhig, um mein Leben lang in einem Orchester zweite Trompete zu spielen. Und ich muss noch was anfügen.
Gerne. Ich höre gebannt zu.
Was folgt aus dieser ganzen Misere, in der wir stecken? Wir brauchen wirklich jeden, auch jeden, der eine Stelle im Orchester hat und der in irgendeiner Form bereit ist, sich für Kinder und Jugendliche zu engagieren. Überlasst das nicht nur Theater- und Konzertpädagogik, sondern bitte alle, die ihr das jetzt hört, findet eure Nische, um euch einzubringen. Das können Kooperationsprojekte mit Schulen sein, das kann eine Patenschaft sein, das kann auch Musikunterricht sein, wenn ihr jemanden habt, den ihr unterrichten möchtet. Irgendwas, was bei euch vor Ort in der Region passt. Aber wir haben jetzt absolut keine Zeit darauf zu warten, dass seitens der Politik gehandelt wird und wir irgendwie 28.000 fehlende Schulmusiklehrkräfte ersetzen. Ich meine, es geht da um ganze Generationen, nicht nur um eine Generation, sondern um ganze Generationen, die niemals guten Musikunterricht bekommen werden. Das kann doch nicht alles auf die Eltern oder die Musikschulen abgewälzt werden. Die Eltern haben keine Zeit und vielfach sehen sie das Problem auch gar nicht, in dem wir stecken, und die Musikschulen, die haben ja selbst so einen großen Fachkräftemangel, dass sie vielerorts die Nachfragen auch nicht mehr bedienen können.
Ja, danke für dieses schöne Stichwort und diese Ermutigung, denn viele Orchestermitglieder, du hast es vorhin schon angesprochen, unterrichten ja nebenher in einer Musikschule oder sind auch vor Kindern in einer Schulklasse beispielsweise und präsentieren ihr Instrument. Da hat sich ja schon ein bisschen was verändert in den letzten Jahren. Aber einige machen das mit einer pädagogischen Ausbildung, doch viele ohne pädagogische Ausbildung. Und welche speziellen Tipps hast du für unterrichtende Orchestermitglieder, wenn die auf Kinder zugehen oder wenn sie unterrichten? Gibt es da so den kleinen Fünf-Steine-Baukasten, wo du Orchestermusikern sagst, naja, also ihr habt zwar keine pädagogische Ausbildung, das ist so ein bisschen Bauchpädagogik, aber das sind so die 5 goldenen Regeln, wenn ihr mit Schülern umgeht. Gibt es sowas?
2 Dinge. Einmal monetär und dann fachlich. Es ist so, dass in vielen Regionen Deutschlands noch Freelancer unterrichten. Die sind wirklich kaum abgesichert und die leben manchmal von der Hand in den Mund. Und mir ist es echt ein Anliegen, dass, wenn man einen festen Job in einem Orchester hat, diese Menschen nicht finanziell unterbietet. Hier müssen wir uns unbedingt mit diesen Freelancern abstimmen. Vielleicht mal einfach das Gespräch suchen, was da so ortsüblich ist an Honorar für Unterricht, und das echt nicht unterbieten, bitte. Vielleicht ergibt sich ja auf die Weise auch eine Zusammenarbeit, irgendwas, wovon beide Seiten und vor allem aber die Schülerinnen und Schüler profitieren. Weiß ich, man bietet gemeinsam einen kleinen Kurs- oder Ensembletag an, in Zusammenarbeit mit diesem Freelancenden. Man spielt ein gemeinsames Konzert mit den Schülerinnen und Schülern, vielleicht in einem Raum des Orchesters. Man nutzt die Infrastruktur oder auch die eigenen Kontakte zur Korrepetition. Oder man schickt auch mal aktiv seine Schülerinnen und Schüler zu diesem freiberuflich unterrichtenden Mensch in ein Ensemble. Auch wenn das vielleicht kurzfristig etwas weniger Geld auf dem eigenen Konto ist. Tue Gutes und es kommt Gutes zu dir zurück. So ist das nun mal. Und manchmal muss man halt gerade am Anfang vielleicht etwas mehr von sich selbst geben. Aber man gewinnt Freunde und man tut Gutes für die Musikwelt, für junge Menschen, für Familien. Das ist aus meiner Sicht viel, viel mehr wert, als einen Dienstpunkt mehr oder weniger zu haben. Vielleicht ergibt sich mit diesem Freelancer dann ja auch ein Miteinander. Ich meine, wir aus dem Orchester, wir können mit fachlichen Tipps aushelfen und wir könnten im Gegenzug was übers Unterrichten lernen, über neueste Unterrichtsliteratur, den Trick, wie man das eine oder andere gut vermitteln kann. Und darf ich nicht vergessen, ich hatte von einer zweiten Sache gesprochen, mal abgesehen von dieser Vernetzung vor Ort und von dem monetären Aspekt. Da ist noch die fachlich-pädagogische Seite. Als Orchestermusikerin hat man auf seiner Habenseite ganz klar, dass man einfach weiß, wie das Instrument bedient werden muss. Man hat keine fachlich, technisch, musikalischen Defizite und man weiß einfach, wie man sich schnell und effektiv was drauf schafft, wie man mit Lampenfieber und Auftrittsängsten umgeht. Diese ganzen didaktischen und pädagogischen Geschichten, Psychologie, vielleicht auch Unterrichtsdramaturgie, also ein Aufbau und eine Führung von Lernen, ohne sie zu bevormunden. Dann die Unterrichtsliteratur, Gamification liebe ich ja, und die Kniffs, dass Schülerinnen und Schüler motiviert bleiben können. Das kann man alles lernen und für sich entdecken. Ja, vielleicht einfach mal eine Fortbildung besuchen, die ja in vielen Fällen auch öffentlich ausgeschrieben wird. Dazu muss man ja nicht in einem Kollegium einer Musikschule sein. Kann man sicher sogar bei der Steuer einreichen und möglicherweise sogar als Fortbildung sich vom Dienst freistellen lassen. Oder auch mal gute Podcast-Folgen hören. Oder, wenn man dann wirklich Feuer gefangen hat fürs Unterrichten, noch über ein Musikpädagogikstudium nachdenken.
Ja, danke. Das ist schon mal eine ganze Latte von Vorschlägen, die sicherlich viele zuhörende Orchestermitglieder mal reflektieren sollten, hoffentlich auch werden. Das Berufsorchester ist ja ein sehr spezieller Mikrokosmos. Manche Orchestermitglieder spielen 35 oder gar 40 Jahre im selben Klangkörper. Und da gesellt sich auf der einen Seite lebenslanges Lernen neben Routine und Alltagstrott. Mit welcher Haltung gelingt es aus deiner Sicht, ein langes und anstrengendes Berufsleben im Orchester mit diesem extremen Gruppendruck gesund und selbstbewusst zu meistern? Also, weil voll motiviert, das ist ja wirklich deine Spezialnummer für die Musikpädagogen. Aber geht da auch was für Orchestermitglieder? Also wirklich lebenslang als Orchestermitglied motiviert zu bleiben. Hast du da einen Tipp?
Ich habe das auch so wahrgenommen, dass nicht immer alle Orchestermitglieder top motiviert sind. Und in dem Zusammenhang finde ich die Gallup-Studie sehr interessant. Gallup, das ist eine Studie zur Motivation von Mitarbeitenden, wird jährlich durchgeführt und die Zahlen, die sind da ja sehr aussagekräftig und eindeutig. Und ja, das kann ja mal jeder versuchen, auf seinen Arbeitsplatz zu übertragen. ob das auch für ihn so stimmt in der Wahrnehmung. In Gallup 2021 waren es, glaube ich, 17% der Mitarbeitenden, die eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen aufgewiesen haben, also für ihr Unternehmen morden würden. Naja, also vielleicht morden, wer weiß. 69% hatten da so eine eher geringere Bindung. Das war so Marke Dienst nach Vorschrift, fällt nicht weiter auf. Vielleicht so derjenige, der dem Orchestervorstand während einer Probe nochmal so durch zartes Augenzwinkern signalisiert, dass doch gleich Pause sein sollte und man ja vielleicht mal Dirigent, Dirigentin darauf hinweisen könnte. Und 14% hatten gar keine Bindung zu ihrem Unternehmen und ja, haben teils sogar ganz aktiv gegen die Ziele des Unternehmens gearbeitet. Ich weiß nicht, ja, ich bin jetzt nicht so ganz sicher, ob das so 1:1 auf das Berufsfeld Orchester übertragbar ist, aber das wäre sich ja mal spannend zu überlegen und ja, vielleicht kriegst du ja auch Post, lieber Gerald, wie das bei den Hörerinnen und Hörern von Klangvoll aussieht. Jedenfalls, man kann ja nicht ganz verleugnen, dass es Menschen gibt, die im Berufsfeld Orchestermusik ihre Freude am Beruf verloren haben. Und da kommt eben dann die Motivation ins Spiel. Denn Motivation, die Lösung, die steckt ja schon im Wort drin. Motivation, Motiv, ein Grund, ein Anlass, ein Beweggrund. Das kann auch was Negatives sein. Ja? Also Motivation ist nicht unbedingt positiv. Wir denken bei Motivation immer an so Begriffe wie, ja, weiß ich, energetisch, leidenschaftlich, engagiert. Aber es gibt ja auch eine Motivation, jemandem etwas Böses zu wollen, den Pultnachbarn zu mobben. Ja, auch hiervor gibt es durchaus eine Motivation. Aber bleiben wir mal bei der positiv beschriebenen Motivation, diesem Zustand, mit dem wir unsere Leidenschaft für unseren Beruf beschreiben. Motivation entsteht immer dann, wenn wir ein Ziel haben, aus dem heraus wir handeln. Das können ja ganz unterschiedliche Ziele sein. Der eine arbeitet, weil er sich in der Gesellschaft der Mitarbeitenden wohlfühlt. Der nächste genießt die Musik. Wieder ein anderer freut sich über die Herausforderung, die unser Beruf mit sich bringt. Und ja, vielleicht auch die Wertschätzung aus dem Publikum, von Freunden, Nachbarn, die man mit ins Konzert bringt, aus dem Kollegium die Wertschätzung oder eben auch mal seitens der Orchesterleitung, soll es ja durchaus geben, Dirigenten, die auch mal freundlich schauen, wenn man irgendwas ganz toll gemacht hat. Ja, und dann beginnt natürlich an vielen Stellen die Demotivation, denn nicht immer macht es super Spaß, ein ganzes Berufsleben neben ein und derselben Person zu sitzen. Und ich meine, ich kann jetzt von meinem Platz als zweite Trompete kann ich jetzt auch nicht sagen, drittes Pult, Geige, die sind so nett, mit denen sitze ich immer in der Kantine zusammen, dürfte ich denn vielleicht mal da sitzen? Ich würde ja auch viel produktiver und motivierter arbeiten. Das geht ja einfach nicht. Oder was ja auch oft für eine Demotivation sorgt, sind die Herausforderungen der gespielten Werke. Ich meine, ganz ehrlich, halten die sich ja auch bei der x-ten Vorstellung Lustige Witwe oder, ich weiß nicht, Charlas Fürstin in Grenzen, so hübsch diese Stücke auch sein mögen. Auch die Wertschätzung, die kommt ja auch nicht immer so unmittelbar an bei uns. Und ja, mal ernsthaft, was können wir uns denn ja in dem Job Orchestermusik schon für großartige Ziele direkt im Orchester setzen? Klar, ein besseres Orchester, besser bezahlt vielleicht, Probespielgewinn, eine verantwortungsvollere Position. Aber das sind ja dann irgendwann die wenigsten, die sich auch noch auf Probespiele vorbereiten und die so ein Ziel dann auch vielleicht noch vor Augen haben. Und da gibt es zwei US-amerikanische Psychologen und Forscher, John Atkinson und David McClelland, deren Motivationsprofil ich in Fortbildung immer ganz gern vorstelle. Das ist zwar jetzt nur dreiteilig, also ein bisschen schwarz-weiß, aber deshalb auch schön Psychologie für die Hosentasche, wenn man das so will. Die beiden, also Atkinson und McClelland, die sprechen von drei Motivationsbausteinen, nämlich Macht, Leistung und Anschluss. Ich weiß, es gibt Menschen, die beim Wort Macht, die das wahnsinnig triggert. Trigger immer gut. Da hat man eine Baustelle in seinem Leben, wo ich mal dann, ja, das hinterfragen, was einen so triggert. Aber wenn man jetzt mit dem Begriff Macht nichts anfangen möchte, dann könnte man auch vielleicht auch Kraft oder Können da einsetzen. Also Macht, Leistung und Anschluss. Und wenn man weiterguckt, dann gibt es noch bei DC und Ryan, die sind ja auch ganz berühmt geworden, ein bisschen jüngeren Datums, die beiden, gibt es ebenfalls drei Antriebe, die da beschrieben werden und die sehr, sehr ähnlich sind, nämlich Autonomie, Kompetenz und soziale Einbindung. Und das sind schon mal sehr gute Hinweise drauf, wie eine Motivation, die uns für unseren Job beflügelt, wieder entstehen kann. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das manchmal im Kontext Orchester ein bisschen schwieriger zu erreichen. Und ja, wenn wir schon mal bei schlechten Nachrichten sind. Nein, also eigentlich ist ein Orchester der schönste Arbeitsplatz der Welt, aber eben in manchen Fällen nicht so prädestiniert dafür, die eigene Motivation zu erhalten. Und von DC und Ryan, da gibt es noch eine weitere Forschung, die ich sehr, sehr spannend finde. Und die besagt eben, also ganz grob zusammengefasst jetzt mal, je selbstbestimmter und selbstverantwortlicher ich handeln darf, je stärker meine eigenen Interessen hierbei Berücksichtigung finden, desto motivierter werde ich sein. Das sind jetzt nicht so unbedingt wahnsinnig gute Nachrichten, aber ja, das werden sich ja viele Menschen schon gedacht haben, die beruflich in einem Orchester arbeiten und dieses Spannungsfeld kennen zwischen, oh, ich liebe diese Musik, ich liebe mein Instrument und das Orchesterspiel und dann aber der Erfahrung, so richtig top motiviert und glücklich bin ich aber trotzdem nicht mit dem Beruf. Also lass mich bitte an dieser Stelle unbedingt ergänzen, lieber Gerald. Echte Depressionen oder schwerwiegende Probleme, die gehören in die Hand von Fachleuten. Aber ich finde, es liegt viel Potenzial drin und ja, wir können schon dazu beitragen, dass unser Arbeitsplatz Orchester auch in, ja, wie soll man das sagen, motivatorischer Hinsicht attraktiv bleibt. Denn unser Orchester hat ja absolut nichts davon, wenn wir unsere Freude am Beruf verlieren. Und dann kommen wir natürlich zum nächsten Punkt. Wie kann ich meine Motivation erhalten? Wie geht das? Wenn ich mit Musikschulkolleginnen arbeite, dann lasse ich meist im ersten Schritt mal ein eigenes Motivationsprofil erstellen. Denn ja, wen kennt man denn schon besser als sich selbst? Dann versuchen wir das mal auf unsere Schülerinnen und Schüler zu übertragen und so passgenaue Ziele zu entwickeln. Und dann ist ja noch die Frage, wie man diese möglichen Ziele so an unser Gegenüber bringt, dass ja unser Gegenüber den Eindruck hat, es hätte sein Ziel selbst ausgemacht. Ja, denn man folgt keinem Ziel so gut wie dem, was man sich selbst gesetzt hat. Das ist natürlich jetzt für so eine Podcast-Folge ein bisschen sportlich gedacht, wenn wir das in der Kürze der Zeit und ja auch ohne die Möglichkeit, Fragen zu stellen, so probieren würden. Aber ich glaube, es kann ganz hilfreich sein, wenn wir uns mal von folgendem Gedanken verabschieden. Mein Berufsleben wird immer so sein, dass ich das mache, was meine Stimmführung oder der Dirigent, die Dirigentin mir sagt. Das ist sicher erstmal hilfreich, um einen guten Job im Orchester zu machen. Aber langfristig wäre es für unsere Motivation sinnvoller oder beflügelnder, wenn wir mehr tun würden in musikalischer Hinsicht als rein Dienst machen, in Anführungszeichen. Also mach mal die Stichworte durch, Macht, Leistung, Anschluss oder von mir aus auch Autonomie, Kompetenz und soziale Einbindung. Wo kann ich mich musikalisch einbringen, außerhalb der Noten auf meinem Pult? Mit Dingen, wo ich zeigen kann, was in mir steckt. Wo kann ich mich weiterentwickeln? Auch immer so ein Punkt, der im Orchesteralltag manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Und wo finde ich Anschluss an eine neue Gruppe von Menschen, die vielleicht was mit Musik, nicht unbedingt, aber mit meinem Kollegium zu tun haben? Also könnte ich, je nach Neigung zum Beispiel, versuchen, kammermusikalisch was aufzubauen. Das erlebt man ja häufig, da sind viele Orchestermusikerinnen und Musiker ja sehr motiviert. Ich könnte versuchen, in Sachen Pädagogik mich einzubringen und dort zu einem Spezialisten auf meinem Gebiet zu werden oder mich auch bei Gruppen einzubringen, wie beim generationsübergreifenden Musizieren, beim Musizieren mit Senioren, in Kitas, in der Kirchengemeinde. Ich könnte Noten herausgeben, ich könnte für Fachmagazine schreiben und hier mein Wissen weitergeben. Es könnte auch nur ein Blog sein. Dann könnte man sich zum Beispiel für das eigene Haus in Sachen Außenwirkung einsetzen, also Social-Media-Kanäle betreuen. Gerade auch kleinere Klangkörper haben ja auch nicht unbedingt immer das Personal für solche Dinge. Ist das eigene Orchester eigentlich überall kreativ vertreten? Haben wir einen Podcast, der Lust macht, in die Oper zu gehen oder ins Sinfoniekonzert? Ich finde, das muss man nicht immer alles dem Management überlassen, sondern man kann durchaus vorschlagen, sich einzubringen. Bezahlt dann aber bitteschön, denn sowas wie Community Music, wie jetzt der Matthew Robinson kürzlich bei dir im Podcast vorgestellt hat, sowas könnte man auch übernehmen. Man könnte die beauftragte Person fürs Mentalcoaching im Orchester sein, Mediationsaufgaben wahrnehmen, sich einbringen, wenn es irgendwo Stress gibt zwischen Kolleginnen und Kollegen, Yoga oder Gesundheitskurse fürs Orchester organisieren oder geben. Man könnte, und das finde ich ja so schön, einer Denkfabrik, also einem Think Tank beitreten oder einen gründen und dann mal diskutieren, wie gehen wir denn mit der künstlichen Intelligenz um und welche Rolle soll und darf das auch in unserem Arbeitsalltag spielen? Oder haben wir schon eine hauseigene Kinderbetreuung, speziell für unsere Musikerkinder und ja, auch für unsere, ja, nicht immer so ganz, ganz super Arbeitszeiten oder zumindest nicht super, weil da meistens die Kita zu ist. Vielleicht einen Musikkindergarten direkt vor Ort, wo wir uns als Musikerinnen und Musiker einbringen können, mit den Kindern Musik machen oder ja, eben auch sie während kniffliger Dienstzeiten am Wochenende in die Betreuung gehen können. Sind wir auch genug verbunden mit unserem Publikum? Wo kommt neues Publikum her? Wie sieht es mit Migranten aus, die jetzt in unserer Region leben? Sind die bei uns wirklich willkommen und finden die ihren Link, um sich ja in unser bestehendes Publikum zu integrieren? Und ja, da gibt es ja noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, die sich Menschen ausdenken können und die von großem Nutzen für die Allgemeinheit des Orchesters sind. Ich finde es einfach falsch, wenn man das Potenzial brachliegen lässt, was Orchestermusikerinnen und Orchestermusiker an Gedanken und an Ideen mitbringen. Das sollte man auch als Leitung eines Klangkörpers unbedingt zulassen. Aber bitteschön dann auch in irgendeiner Art vergüten und sei es mit einer Diensterleichterung. Da wären dann nämlich die Punkte Wertschätzung, Leistung, Kompetenz sehen, Selbstbestimmung, Mitbestimmung zulassen, Kreativität, etwas bewegen, etwas verändern können. Kurz, wer Motivation möchte, der muss weg vom Dienst nach Vorschrift.
Ja, ich denke, das ist ein großes Thema, Motivation oder lebenslange Motivation im Orchester. Da gibt es ja inzwischen auch schon doch durchaus Veränderungen, also Orchester, die auch mehr auf die Eigenverantwortung setzen, wo Kammermusik nicht einfach von oben verordnet wird, sondern die Musik auch selbst eben Kammermusik bestimmen dürfen und Programme bestimmen dürfen. Ich glaube, das sind so alles ganz viele kleine Dinge, die da sich entwickeln oder wo neue Ensembles gegründet werden, auch mit Ensemble Colorage beispielsweise bei der Deutschen Staatsphilharmonie, wo dann auf einmal Musiker aus dem Orchester mit türkisch-arabischen Musikern zusammenarbeiten oder den Musikern aus der Popakademie zusammenarbeiten. Also es gibt ja schon einzelne Orchester, wo da durchaus was passiert und wo dann in der Tat dieser Trott über 35, 40 Jahre doch deutlich aufgebrochen wird. Aber das ist halt doch sehr unterschiedlich. Dein Glas scheint ja immer halb voll zu sein. Wie motivierst du dich selbst, wenn das Glas ausnahmsweise mal halb leer ist, also beispielsweise nach einem anstrengenden Unterrichtstag oder einem Workshop oder einem Verirren in die falsche Veranstaltung beim Schulmusikerkongress?
Mein Glas halb leer. Ja, um mal eine Sache klarzustellen, die Motivation, die ist ja nie auf einem Dauerhoch, auch bei mir nicht und auch bei niemandem sonst. Es sei denn, ja, man wirft irgendwelche Drogen ein, aber das wollen wir ja auch nicht. Motivation folgt immer einer Kurve. Und das ist auch gut so, also so eine Sinuskurve, ne? Ein Auf und Ab, ohne Licht kein Schatten, ohne Regen keine Sonne, das kennen wir ja, ohne Kälte keine Wärme. Wir würden einfach eine hohe Motivation nicht spüren können, wenn wir nicht wüssten, wie sich eine Demotivation anfühlt. Also muss es wirklich manchmal so sein, dass es diese Phasen gibt, auch bei mir. Ich versuche dann immer auszumachen, warum ganz genau ich demotiviert bin. Überfordert, vielleicht die falschen Ziele, zu viel Alltagstrott, Bore-out ist auch ein Grund, mangelnde Wertschätzung, fehlende Relevanz oder ja, oder auch Stress. Und dann, wenn ich das so ganz genau ausgemacht habe, dann kann ich natürlich auch was damit machen. Aber ich habe für mich selbst natürlich auch so meine Strategien, wie ich mich aus einem Motivationstief wieder raushole, falls es mal länger dauern sollte. Da habe ich Dinge, die einfach immer funktionieren und die totale Aufsteller für mich sind und ja, das sind übrigens auch diese Dinge, auf die ich mich im Unterricht mit meinen Schülerinnen und Schülern immer so auf die Suche mache, weil ich das unglaublich wertvoll finde, dass junge Menschen wissen, wie sie sich selbst aus einem Motivationstief befreien.
Gibt es für dich einen prägenden Leitsatz, ein Motto, was dich motiviert? Also wo du sagst, wenn es dir mal nicht so, wenn du mal demotiviert bist, was vorkommt, was sind so Punkte, wo du sagst, Mensch, und dann denke ich an dieses oder jenes oder ich habe irgendwie einen tollen Erfolg mit dem Schüler gehabt, was motiviert dich selbst?
Ein Motto, was mich antreibt? Nicht so direkt. Vielleicht einfach machen, Gutes und Glück in die Welt der Musik bringen.
Wie immer in diesem Podcast die Abschlussfrage. Christine, was wünschst du dir in der nahen Zukunft ganz konkret für deinen musikalischen Maschinenraum, für deine Musikpädagogikprojekte? Was sind deine nächsten Pläne?
Ein Wunsch. Gerald, ich muss gestehen, ich bin nicht so gut mit Wünschen. Ich finde immer, wenn man sich etwas wünscht, dann aus dem Grund heraus, weil man weiß, dass man selbst nicht in der Lage ist, es zu erschaffen. Und ja, ich habe als Kind gelernt, wenn ich etwas möchte, dann muss ich selbst dafür sorgen, dass es zu mir kommt oder dass ich dorthin komme. Deswegen wünsche ich auch nicht. Ich nehme diese Dinge dann halt selbst in die Hand, von denen ich weiß, dass sie sinnvoll wären, dass die Welt sie bekommen sollte. Also sowas wie, ja, dass es toll wäre, wenn die Musik wieder eine viel höhere Relevanz in der Schulbildung von Kindern und Jugendlichen bekommt oder auch, dass wir erkennen, welches enorme Potenzial das Musizieren und eine künstlerische Betätigung auch im Hinblick auf die künstliche Intelligenz haben könnte. Das Gemeinschaftsfördernde, das Identitätsstiftende, mal so ganz fernab vom Dienst schieben. Einfach, dass viele Menschen Gutes mit musikalischem Können vollbringen. Und ja, wenn ich jetzt anfüge, dass das ein Wunsch von mir wäre, dann impliziert das ja, dass ich weiß, wie utopisch das wäre. Aber das ist es nicht. Das ist ein toller Idealzustand und ich denke, wir werden als Gesellschaft durch einen Prozess gehen, jetzt in den nächsten Jahren, bis wir merken, was die Musik alles Verbindendes und auch Zukunftsträchtiges schaffen kann.
Das war Klangvoll, Gerald Mertens im Gespräch mit Christine Thielemann.